Nach dem Urteil zu den Hartz-IV-Sanktionen bezeichnete der Frankfurter AfD-Vorsitzende Hartz-IV-EmpfängerInnen als äußerst unsozial und parasitär. Woran liegt's, dass die Partei trotzdem nicht nur von vielen Personen mit Abstiegsängsten, sondern auch von vielen ArbeiterInnen gewählt wird? Bei der Europawahl sollen es laut Infratest DIMAP 23% der abgegebenen Stimmen im Arbeitermilieu gewesen sein. Und das trotz des immer wieder auftauchenden Sozialrassismus der AfD.
Ja, das war erstmal eine doch überraschende Aussage von dem AfD-Politiker, die du gerade zitiert hast, weil eigentlich hält sich die AfD gerade in den letzten Jahren mit solchen Aussagen zurück, weil sie in der Tat versuchen, gerade Teile aus der Arbeiterinnenklasse anzusprechen oder auch Prekäre oder Menschen, die Abstiegsängste haben oder tatsächlich auch sozial abgestiegen sind. Das liegt vor allem daran, dass sie wissen, dass sie ein großes Wählerpotenzial haben bei Menschen, die sich abgehängt fühlen, die Abstiegsängste haben oder vielleicht tatsächlich auch sozial in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgestiegen sind. Sie spekulieren da vor allem auf das Nichtwählerpotenzial, also Leute, die die letzten Wahlen irgendwie gar nicht zur Wahl gegangen sind oder vielleicht früher sogar mal linke Parteien gewählt haben und jetzt dann ihr Kreuz bei der AfD machen. Also das wissen sie und das haben sie auch schon vor ein paar Jahren in ihren internen Strategiepapieren so formuliert, dass sie genau auf dieses Spektrum und auf dieses Milieu abzielen. Insofern war das jetzt fast eine Ausnahme, dass es so eine Aussage gibt. Sie zeigt aber etwas Interessantes auf, nämlich dass die Wirtschafts- und Sozialprogrammatik der AfD im Grunde immer noch eine im Kern neoliberale Agenda ist. Also so ein Spruch, diesen so einen sozialchauvinistischen Spruch, wie du ihn gerade genannt hast da, oder dieser Facebook-Post, das ist ja im Grunde so eine Hardcore-neoliberale bis so Hardcore-sozialchauvinistische Position. Und die ist im Grunde auch programmatisch mehr oder weniger verankert. Also auch wenn sich die AfD als Partei der kleinen Leute präsentiert, hat sie wirtschafts- und sozialpolitisch kaum etwas zu bieten. Und trotzdem, in der Tat, du hast es angesprochen, gelingt es der Partei, bei Arbeiterinnen und Arbeitern total viele Stimmen zu holen.
Welche gesellschaftlichen Ursachen hat das?
Ich würde das Phänomen gerne erstmal ein bisschen relativieren, weil ich finde, es ist ein ganz wichtiges Phänomen und das ist auch einer der Schwerpunkte, wenn ich mich mit der AfD beschäftige, genau die Frage, warum das so ist. Aber trotzdem ist es notwendig, das erstmal zu relativieren, weil die AfD ist zwar relativ stark bei diesen Gruppen, bei der Europawahl, du hast es genannt, ein Viertel der Arbeiterinnen und Arbeiter, bei Wahlen in Sachsen-Anhalt vor 2-3 Jahren oder jetzt auch in Sachsen, Thüringen, ist sie sogar mitunter stärkste Partei bei Arbeiterinnen und Arbeitern. Aber trotzdem im Gesamten gesehen macht diese Gruppe nur etwa ein Drittel oder ein Viertel der Wählerinnen und Wähler aus. Das heißt, es gibt noch ganz viele andere, die sich nicht so kategorisieren in den Nachwahlbefragungen. Und das, finde ich, ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man die AfD analysieren möchte und auch analysieren möchte, warum sie so stark ist, dann darf man die Antworten nicht darin suchen, dass man jetzt eine entscheidende Antwort findet, die unter der sich alle Wählergruppen subsumieren lassen, sondern man muss wirklich mal punktuell schauen, warum es bei manchen Gruppen der Fall ist. Das heißt, wenn ich jetzt oder wenn wir jetzt auch über die soziale Frage und die AfD diskutieren, so fassen wir das nicht das AfD-Phänomen als Ganzes, sondern suchen uns nur einen kleinen Ausschnitt, der aber für uns als Linke, würde ich sagen, am relevantesten ist. Und ich denke, es ist einer der Gründe, warum die AfD trotzdem relativ stark ist bei Arbeiterinnen und Arbeitern, liegt darin, dass erstens natürlich Arbeiterinnen und Arbeiter auch natürlich nationalistische und rassistische Ideologien verinnerlicht haben können. Das macht sie ja nur, weil sie eine gewisse Stellung im Produktionsprozess haben, heißt es ja nicht, dass sie davor gefeit sind. Und sozusagen so einen rechten Strang von Arbeiterinnen und Arbeitern, den gab es natürlich in der Bundesrepublik Deutschland und in vielen anderen Industriegesellschaften auch schon vor 10, vor 20, vor 30, vor 40 Jahren. Aber dennoch kann es der AfD oder gelingt es der AfD trotzdem, Menschen anzusprechen, die vielleicht früher sogar sich eher in einem linken Projekt oder sowas zu Hause gefühlt haben, die ihr Kreuz dann bei der SPD gemacht haben. Und dass ihnen das gelingt, diese Gruppe anzusprechen, bei der vielleicht nicht unbedingt der Rassismus und der Nationalismus ausschlaggebend war, zumindest mal für ihre Wahlentscheidung. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Teile der Linken und auch gemäßigten Linken, sozialdemokratischen, wie auch immer Parteien, sich in den letzten Jahrzehnten ganz klar in ihrer Politik von den Arbeiterinnen und Arbeitern verabschiedet haben. Also man muss ja nur an sowas wie die Agenda 2010 oder Hartz IV und sowas denken. Und das haben natürlich die Leute nicht vergessen.
Der Aufstieg der AfD, lässt sich dieser durch soziale Unzufriedenheit erklären oder nicht doch eher durch einen tiefsitzenden Rassismus, der wirklich alle Schichten der Bevölkerung trifft?
Genau, und das ist genau der Punkt, den ich gerade meinte. Wenn ich über die AfD und die soziale Frage spreche, ist das halt nur ein Teilaspekt. Wenn man jetzt die Frage zuspitzt, soziale Frage als Ursache oder eben tief verankerter Rassismus, so kann ich nur sagen, beides und auch beides in Verbindung miteinander. Also die AfD wäre nicht so stark, wenn es ihr nicht auch gelingen würde, sich als Partei der kleinen Leute zu präsentieren. Aber natürlich, wenn die AfD auf den Rassismus und auf den Nationalismus verzichten würde, wäre sie sicher auch nicht so stark. Man muss sich eher fragen, warum ist es so, dass der Rassismus auch bei Teilen der Arbeiterinnenklasse so stark verankert ist. Und das hat natürlich sehr viele Gründe.
Die wären?
Hier ist ein Schlüssel, um herauszufinden, warum der Rassismus so stark ist, sich zu fragen, bei welchen Teilen der Arbeiterinnen und Arbeiter die AfD eigentlich stark ist. Sie ist jetzt nicht bei allen gleich stark oder so, sondern es gibt einen ganz klaren Fokus auf Arbeiterinnen und Arbeiter, eher männliche Arbeiter auch im produktionsnahen Bereich, also in der Fertigung, in der Autoindustrie und so weiter. Und ich denke, da muss man mal genau hingucken. Also was ist da auch passiert genau in diesen Bereichen in den letzten Jahrzehnten? Wir haben hier eine mega Ausdifferenzierung der Belegschaften. Das heißt sowas wie Leiharbeitertum oder Werkverträgler oder Zulieferinnen, Zulieferer. Das hat total zugenommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das heißt, ein Arbeiter oder eine Arbeiterin am Band, die vielleicht irgendwie gerade irgendwie Autoteile oder sowas ähnliches fertigt, die arbeitet neben einem Kollegen oder einer Kollegin, die den gleichen Job macht, die aber aufgrund einer anderen Vertragssituation oder weil sie über einen Subunternehmer angestellt ist, nur die Hälfte des Lohns hat. Das heißt, da siehst du den möglichen sozialen Abstieg, selbst wenn du sogar noch tarifvertraglich gesichert bist und so weiter. Du siehst aber den möglichen potenziellen Abstieg für dich oder deine Kinder jeden Tag in der Mittagspause, wenn du den Kollegen Leiharbeiter triffst. Ich glaube, das ist so ein Aspekt davon, warum das da vor allem in diesem Kreis stärker verankert ist. Zum Zweiten natürlich auch sowas wie eine Internationalisierung oder eine zunehmende Arbeitsteilung im globalen Maßstab. Das heißt, gerade die einfacheren Tätigkeiten, für die vielleicht noch kein Ingenieurstudium notwendig ist, für die vielleicht eine normale Lehre oder sowas ausgereicht hat früher, gerade die lassen sich natürlich aufgrund von Globalisierung und auch neuen technologischen Möglichkeiten viel leichter in andere Länder auslagern. Also von so einer internationalen Arbeitsteilung sind natürlich die im produktionsnahen Bereich erstmal stärker betroffen als andere.
Heißt jetzt auch, dass die Krise der Automobilindustrie, die ja jetzt absehbar ist und wahrscheinlich auch mit Entlassung gerade unter der Leiharbeiterinnenschaft, gerade unter den Ausgelagerten, dass diese Krise eventuell auch wieder dazu führen wird, dass die AfD noch stärker werden könnte.
Das kann durchaus sein, ja. Also das ist ja einer der Bereiche, wo die AfD versucht, Fuß zu fassen. Also es gab ja letzten Jahr die Betriebsratswahlen, gerade auch in diesen Bereichen. Da hat die AfD versucht, in mehreren Standorten, zum Beispiel auch bei Stuttgart unter Türkheim, oder haben Rechte versucht, AfD-nahe Listen, je nachdem, wie man es benennen möchte, auf jeden Fall gab es rechte Listen, die da versucht haben, Erfolge einzufahren. Der Erfolg war allerdings relativ überschaubar, also gemessen an der sozialen öffentlichen Aufmerksamkeit, die diese Kampagnen bekommen haben, war der Erfolg doch relativ gering. Also ich glaube, im Endeffekt waren es noch nicht mal 100 Betriebsratssitze, die die Rechten bundesweit einfahren konnten bei Zehntausenden zu wählenden Sitzen. So, also insofern ist das noch relativ beschränkt. Aber klar, die AfD versucht genau in diesem Spektrum, also produktionsnahe Bereich, Autoindustrie, da Fuß zu fassen. Die AfD hat allerdings ein maximales Wählerpotenzial von 20%. Und das hat sich auch im Grunde seit der Gründung der AfD 2013 nicht verändert. Das heißt, auch damals, als Lucke noch in der Partei war, maximal ein Fünftel der Gesellschaft konnte sich vorstellen, potenziell die AfD zu wählen. Und das ist heute im Grunde noch genauso groß. Ich möchte damit jetzt nicht groß relativieren, aber es hilft zur Einordnung. Also die AfD hatte in ihren Hochzeiten in den Umfragen 18-19%, steht jetzt wieder vielleicht bei 15-16%. Das ist an der Spitze ihres maximalen Wählerpotenzials. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man sich fragt, wohin kann es mit der AfD eigentlich zumindest im bundesweiten Maßstab gehen. Momentan zumindest würde ich sagen, nicht mehr als dieses Fünftel. Allerdings, klar, wenn eine größere Krise kommt, können die Karten nochmal neu gemischt werden und sich auch für die AfD dann verbessern.
Und wer die Studien von Heidmeier zur gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit über die Jahre verfolgt hat, den sollte dieses Wählerpotenzial der AfD eigentlich nicht wirklich wundern. Da gibt es eigentlich schon immer ein Viertel der Bevölkerung mit rechten, rechtsextremen Haltungen. Vielleicht dann abschließend noch natürlich die Frage nach den Gegenstrategien.
Genau, ich möchte das erstmal komplett unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Dieses ein Fünftel bis ein Viertel der Gesellschaft, die für rechtes Gedankengut nicht nur offen sind, sondern ja auch eigentlich eine geschlossene, mehr oder weniger geschlossene rechtes Weltbild haben. Das gibt es nicht erst seit der AfD, das gibt es nicht erst seit der Sarrazin-Debatte 2010, das gibt es nicht erst seit den 90er Jahren, sondern das gibt es tatsächlich in der bundesrepublikanischen Gesellschaft wahrscheinlich von Anfang an. Das soll auch nicht den Erfolg der AfD relativieren. Die AfD ist aus einer linken Sicht eine große Gefahr für diese Gesellschaft, weil es ihr zum ersten Mal gelingt, tatsächlich das in Deutschland eher gespaltene rechte Spektrum, bestehend aus Rechtsliberalen, bestehend aus Rechtskonservativen und bestehend aus Völkischen, tatsächlich zum ersten Mal zu vereinen. Und das ist die entscheidende Gefahr, die von der AfD ausgeht, nämlich, dass sich ein neues rechtes Projekt formiert, das in der Lage ist, diese Gesellschaft grundlegend und vielleicht auch mit einer Mehrheit zu verändern. Und das muss man sich vor Augen führen, dass das die reale Gefahr ist, die von dieser Partei ausgeht. So, jetzt ist aber die Frage, was tun gegen diese Partei? Und ich appelliere hier eher für eine langfristige Strategie. Ich glaube, kurzfristige Strategien, die darauf setzen, die AfD auszugrenzen und sie vielleicht innerhalb einer Legislaturperiode wieder aus diversen Parlamenten herauszuhalten. Ich denke, dass diese kurzfristigen Strategien zum Scheitern verurteilt sind. Ob man es gut findet oder nicht, und ich finde es natürlich nicht gut, aber die AfD hat sich etabliert. Sie sitzt in allen Landtagen, im Bundestag, im Europaparlament und ich glaube nicht, dass sie so schnell verschwinden wird. Deswegen appelliere ich dafür, eher auf eine langfristige Perspektive zu gehen. Und eine langfristige Perspektive heißt für mich und auch aus einer linken Perspektive vor allem Fragen, also die Fragen in den Blick zu nehmen, die Ursachen in den Blick zu nehmen, die den Aufstieg der Rechten begünstigt haben und sich zu fragen, was könnten linke Antworten auf die gesellschaftlichen Ursachen sein, also auf die Krise der Demokratie, auf die zunehmende soziale Ungleichheit im Weltmaßstab, auf die Fragen nach, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. All diese Fragen, das sind entscheidende gesellschaftliche Fragen, für die Linke eine Antwort finden müssen. Und ich denke nur so, also wenn wir uns darüber Gedanken machen, was könnten Grundzüge eines linken Projekts sein, eines linken gesellschaftlichen Projektes, dann können wir auch nur substanziell und langfristig den Rechten etwas entgegensetzen.
Das sagt der Journalist Sebastian Friedrich. Er referiert am Freitag um 20.15 Uhr an der Universität Freiburg unter dem Titel Die AfD und die soziale Frage.